ARD Sounds.
Er legt eine enorme Karriere hin. Er ist verantwortlich für Dutzende Mordaktionen, Massaker, Massentötungen. Eine unglaubliche Anbiederung an Himmler und andere Vorgesetzte.
Ich bin mit den gehorsamsten Grüßen und Heil Hitler, Reichsführers treuer und dankbarer Alvensleben.
Er will glänzen durch Taten. Und mit Taten ist am Ende aber auch Mord und Massenmord gemeint.
Sofort nach Betreten des Vorplatzes befahl von Alvensleben, dass sich die Polen nebeneinander aufstellen sollten.
Er stirbt 1970 in Argentinien, ohne jemals eine Strafe für seine NS-Verbrechen verbüßt zu haben.
Der Mann ist hochgewachsen, hat eine eindrucksvolle Statur von fast 2 Metern. Er ist Mitte 30, aber hat kaum noch Haare. Viele Fotos zeigen ihn deshalb mit der Schirmmütze seiner SS-Uniform. Bubi nennen ihn die Menschen. Er mag diesen Kosenamen, der eigentlich gar nicht zu seinem Gesichtsausdruck passt. Der Blick selbstsicher, ein wenig vorsteinflößend, mit tiefliegenden Augen, einer markanten Nase. Bubi, oder wie er richtig heißt, Ludolf Hermann von Alvensleben. Er stammt aus Halle an der Saale und er beteiligte sich in führender Position am Mord tausender polnischer Zivilisten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Staffel des Podcasts NS-Klicken von Menschen und Mördern. Ihr hört den ersten und einzigen Podcast, der sich mit Tätern und Täterinnen der NS-Zeit beschäftigt, exklusiv in ARD Sounds. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Wissenschaftsjournalistin und das hier ist die 3. Staffel dieses Podcasts. Die ersten beiden Staffeln findet ihr ebenfalls in der ARD Sounds App und die waren übrigens ein riesiger Erfolg. Und dafür möchten wir allen Hörerinnen und Hörern zu Beginn einmal Danke sagen. Wir haben super viele Rückmeldungen bekommen. Der Podcast wurde und wird sogar an Schulen im Geschichtsunterricht gehört und dafür sind wir wirklich dankbar. Oder Stefan?
Hallo Janine. Erstmal freue ich mich, wieder dabei zu sein. Wir sind natürlich dankbar, aber nicht nur dankbar für das Interesse am Podcast, sondern vor allen Dingen dankbar dafür, dass er dazu dient, sich mit diesen Themen kritisch auseinanderzusetzen.
Und ihr habt es gerade schon gehört, auch bei dieser Staffel ist wieder mit dabei Dr. Stefan Hörtler, Historiker und internationaler Experte für die NS-Zeit. Stefan, du lehrst an den Universitäten Göttingen und Huddersfield in England, bist Gutachter, Buchautor und vor allem jemand, der sich intensiv mit Biografien von Menschen auseinandergesetzt hat, die Teil des Terror- und Mordsystems der Nationalsozialisten waren. Und in dieser ersten Folge geht es um einen Mann, zu dem wir gerade schon eine ganz kurze Beschreibung gehört haben. Er trägt den Spitznamen Bubi und das klingt erstmal ziemlich harmlos. Aber Stefan, wer ist denn dieser Mann? Und warum starten wir unsere 3. Staffel genau mit ihm?
Ludolf Hermann von Alvensleben war nicht nur eine zentrale Figur in der SS, sondern auch eine zentrale Figur in den von Deutschen besetzten Gebieten Ostmitteleuropas und Osteuropas. Er stammt aus Halle, wurde dort 1901 geboren und stammt übrigens genauso aus Halle wie Reinhard Heydrich oder auch der SS-General Karl von Eberstein. Er legt eine enorme Karriere hin, steigt in der SS sehr rasch auf und hat während des gesamten Zweiten Weltkrieges führende Positionen inne. Er ist verantwortlich für Dutzende Mordaktionen, Massaker, Massentötungen bereits 1939 in Polen, aber auch ab 1941-42 in den besetzten Gebieten der Sowjetunion. Und er ist vor allen Dingen ein wahnsinniger Netzwerker, der intensive, fast freundschaftliche Beziehungen mit diversen Personen unterhält und vor allen Dingen auch mit Heinrich Himmler, dem SS-Chef selbst. Und ich habe dazu eine Quelle mitgebracht, nämlich eine Beurteilung seiner Vorgesetzten vom 15. Juni 1938, die ich in einigen Auszügen gern zitieren möchte, weil sie doch einen ganz guten Einblick geben in die Perspektive auf ihn aus dieser Zeit. Unter der Rubrik Charakter steht, ich zitiere, temperamentvoll, sehr gewandt und sicher, etwas egoistisch und auf seinen Vorteil bedacht, sehr selbstständig, im Grunde anständig. Unter Wille steht, verfolgt sein Ziel bedingungslos und mit allen Mitteln. Und unter Auftreten und Benehmen hat sehr viele Beziehungen, versteht sich und sein Wirken stark in den Vordergrund zu rücken. Zitat Ende.
Was würdest du sagen, nach all deinen Recherchen, nach den Tausenden von Archivquellen, die du durchforstet hast, passt diese Beschreibung zu seiner Person? Wie war Ludolf Hermann von Alvensleben wirklich?
Sie passt schon ein bisschen und wenn man genauer hinschaut, ist es ja nicht unbedingt eine schmeichelhafte Beurteilung. Ja, im Grunde anständig, egoistisch, vorteilbedacht. Das sind jetzt keine positiven Attribute. Und wenn man das mit den hunderten Seiten seiner Personalakte vergleicht, kann man sagen, dass sich das eigentlich durchzieht. Eine unglaubliche Anbiederung an Himmler und andere Vorgesetzte, ein deutlich eigennütziges Handeln, versucht stets seine Interessen und Ziele durchzusetzen und gleichzeitig regelmäßig verschuldet.
Aber trotzdem eben jemand, der sehr viel Einfluss hatte, sehr gut netzwerken konnte, viele gute Kontakte hatte. Ich nehme an, mit Himmler war jetzt nicht jeder befreundet, aber eben auch jemand, der sehr viel Schuld auf sich geladen hat. Was ist denn eigentlich die Basis seiner Karriere? Du hast ja schon gesagt, er stammt aus Halle, aber Himmler zum Beispiel, der stammt ja aus München. Dort begann seine Karriere, also das ist ja jetzt nicht unbedingt um die Ecke.
Ja, vielleicht ist es ganz gut, diesen Punkt nochmal zu nehmen, um eine gewisse, in Anführungsstrichen, Meistererzählung zu hinterfragen, nämlich die, dass die zentralen Karrierewege des Nationalsozialismus eigentlich über Bayern und München gelaufen sind. Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass viele frühe Bewegungen, Gruppen, Organisationen und Verbände sich auch im mitteldeutschen Raum gefunden haben. Und damit rede ich jetzt nicht über Ende der 20er Jahre, sondern wir reden wirklich über Anfang, Mitte der 1920er Jahre. Frühe Hochburgen der NS-Bewegung, vor allen Dingen im Erzgebirge, in Dresden, Chemnitz, Zwickau, Plauen, aber vor allem auch in Halle, wo von Alvensleben her stammt. In Halle wird nach 1933 das sogenannte Museum der nationalsozialistischen Erhebung ansässig. Viele Personen wie Heydrich selbst, ja, später der sogenannte Beauftragte für die Entlösung der Judenfrage, beide kennen sich seit Kindheitstagen, aber auch Kommandanten von Konzentrationslagern wie Walter Eisfeld, Johannes Hassebrück, führende Ärzte der SS und des Euthanasieprogramms T4 wie Horst Schumann oder der Zentralverantwortliche der Zwangsarbeit im KZ-System Gerhard Maurer nennen alle Halle ihre Heimatstadt.
Jetzt muss ich noch mal kurz nachhaken. Du hast gerade gesagt, Heydrich und Alvensleben kannten sich schon aus Kindheitstagen.
Ja, in der Tat kennen sie sich aus Kindheitstagen. Und es gibt ein Interview von Alvensleben von 1957 aus Argentinien, wohin er nach Kriegsende geflüchtet war. Und ich zitiere aus diesem Interview. Man will also wissen, was ich von Heydrich halte. Ich habe eins mit ihm gemein, dass ich auch in Halle an der Saale geboren bin und sein Vater war mein Geigenlehrer. Ich habe es allerdings nur zu O-Tannenbaum gebracht. Dafür habe ich Backpfeifen vom alten Heydrich bekommen. Zitat Ende.
Daraus muss man jetzt ja noch nicht unbedingt schließen, dass das eine enge Beziehung war. Was man aber sieht, die Netzwerke waren schon da, allein durch die regionale Herkunft, aber die muss man natürlich auch erstmal nutzen, um dann damit Karriere zu machen. Wie hat Alvensleben das denn gemacht?
Ein wichtiger Punkt ist seine Anbiederung. Das ist etwas, was sehr früh anfängt. Er will glänzen durch Taten. Und mit Taten ist am Ende aber auch Mord und Massenmord gemeint. Auf der anderen Seite ist er immer kränklich und fast schon etwas wehleidig und sucht, sagen, Bestätigung bei seinen Vorgesetzten und geht aber rücksichtslos von Beginn an gegen die Gegner des NS-Systems vor. Und seit 1929 ist er Kreisleiter der NSDAP im Mansfelder See- und Stadtkreis Eisleben, was ein zentraler Kristallationspunkt eigentlich auch seiner Karriere ab 33 ist.
Aber das ist jetzt alles noch auf Parteiebene. Da hat er mit der SS noch nichts zu tun.
Das ist richtig. Mit der SS hat das noch nichts zu tun. Er beginnt seine Karriere in der Partei. Und vielleicht müssen wir hier noch einmal in das Jahr 1933 reinzoomen, und zwar in die Zeit, in der er Kreisleiter in Eisleben ist und damit auch in Verbindung setzen mit dem sogenannten Eisleber Blutsonntag am 12. Februar 1933. SA und SS überfielen ein Gebäude der KPD und eine Turnhalle eines Arbeitersportvereins. Es gibt Tote, drei Kommunisten sterben und ein SS-Mann, der später dann zum Märtyrer und zum sogenannten Blutzeugen der NS-Bewegung stilisiert wird. Was wichtig ist, ist, dass Alvins Leben in der Zeit ein Exempel statuiert und somit schon eine erste Visitenkarte eigentlich seiner Gewalt und auch seiner Gewaltbereitschaft abgibt. Und das im Jahr 1933. Und das hilft ihnen am Ende auch, den Schritt dann in die SS mit zu vollziehen.
Und wann kommt er dann genau zur SS und wie?
Er tritt erst 1934 in die SS ein, aber der Kontakt zu Heinrich Himmler besteht interessanterweise schon 1933, und zwar nahezu eine Woche vor dem genannten Blutsonntag. Er schreibt, dass er sich doch mit dem Gedanken trägt, in die SS einzusteigen. Mit dem Einstieg wird er sofort als Obersturmbannführer übernommen und sofort mit der Führung der 46. SS-Standarte in Dresden beauftragt. Und das ist ein enormer Karrieresprung. Also nahezu aus dem Nichts mit der Führung einer Standarte beauftragt zu werden. Und steigt dann letztendlich 1938 zum Chefadjutant von Himmler auf.
Mich würde mal interessieren, wie schreibt denn Alvins Leben so an Himmler? Wie formuliert er das? Also was ist seine Wortwahl? Was sind die Themen, die er anspricht? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, ich habe eine Quelle dazu mitgebracht, die wir auch gleich hören werden. Aber wenn wir uns das inhaltlich ansehen, schreibt er eigentlich über alles. Ja, er schreibt zu Feiertagen, Geburtstagen, er schreibt über die Geburt der Kinder, er schreibt über die Familie. Übrigens ist Heinrich Himmler auch Patenonkel eines seiner Kinder. Er schreibt über seine Krankheiten, ja fast schon lamoyant, über die Kuren und Genesungsaufenthalte. Und Himmler schreibt dann ständig zurück, dass er sich doch nach dem Zustand erkundet und hofft, dass es ihm besser gehe. Und was natürlich auch immer mit dabei ist, ist, dass von Alvins Leben Himmler ständig sagen, in seiner Treue zu ihm versichert. Also in seiner Treue zu Heinrich Himmler, in der Treue zur NS-Bewegung. Und das Schreiben, was ich mitgebracht habe, ist vom Januar 1942, kurz vor seinem Dienstantritt in der besetzten Ukraine.
18. Januar 1942. Mein Reichsführer, darf ich Ihnen allerherzlichsten Dank sagen für das wunderschöne Buch, das Sie mir zum Julfest geschenkt haben. Sie haben mir damit eine ganz besondere Freude gemacht. Ich verehre Friedrich den Großen sehr. Wie mag es Ihnen gehen? Ich denke so oft an Sie. Ich bin sehr glücklich, da in diesem Jahr meine liebe Frau mir ein Kind schenken wird. Es wird Anfang September geboren. Ich schreibe Ihnen das, da ich weiß, dass ich Ihnen, mein Reichsführer, mit dieser Nachricht Freude bereite. Reichsführer, ich wiederhole nochmal meine guten Wünsche für das Jahr 1942, das fraglos hart werden wird. In solchen Zeiten sind Ihre alten Nationalsozialisten Ihnen in unerschütterlicher Treue besonders nahe. Der Führer und Sie werden sich in jeder Lage auf uns verlassen können. Am Mittwoch fahre ich nach Russland. Ich bin mit den gehorsamsten Grüßen und Heil Hitler, Reichsführers treuer und dankbarer Alvensleben.
Okay, jetzt weiß ich, was du mit anbiedernd meinst. Es wirkt berechnend, wie er schreibt und die Sätze formuliert. Und er schreibt auch von unerschütterlicher Treue. Jetzt müssen wir ein bisschen vielleicht noch reinschauen, was das eigentlich genau in der Realität bedeutet. Also wie beweist denn Alvins Leben diese unerschütterliche Treue? Was sind seine Taten?
Zum einen beweist er das durch seine ja fast unbedingte Loyalität Heinrich Himmler gegenüber. Er ist natürlich ein Opportunist, aber er ist Heinrich Himmler absolut loyal ergeben. Und er ist ja auch, wie ich bereits genannt habe, ab 1938 der Chefadjutant von Heinrich Himmler. Und Ab 1939 und damit unmittelbar nach dem Überfall auf Polen im September 1939 ist er einer der ersten, der Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung befehligt. Und das verweist auch ein Stück weit auf den Titel dieser Folge, nämlich Ludolf und die Massaker.
Also wir reden jetzt von einer Zeit 1939, in der der Krieg begonnen hat und die Wehrmacht durch Polen vorrückt. Und dieses Töten, von dem du gerade sprachst, ist das Teil der Kriegsführung? Du hast ja gesagt, systematisch. Also war es geplant, nicht nur sagen im Kriegsverlauf zu töten, sondern tatsächlich systematisch Menschen zu ermorden, auch unabhängig sozusagen von den Kriegshandlungen?
Ja, worum es hier geht, es geht um geplante Massentötungen an der Zivilbevölkerung. Es geht um Zivilisten, um Männer, Frauen und letztlich auch Kinder. Um ethnische Säuberung, um die Ermordung der sogenannten Intelligenz. Und es wurden bereits vor Kriegsbeginn Namenslisten von polnischen und kaschubischen Nachbarn, Lehrern, Priestern, Bürgermeistern, Kaufleuten, Richtern, Künstlern und so weiter geführt, die dann Anfang September an Sicherheitspolizei und SS übergeben werden und sofort zu Verhaftungen und auch Ermordungen führen. Und letztendlich ist das, und das muss man betonen, auch eine Kooperation der Gewalt und eine Kooperation des Massenmords. Das heißt, es gibt viele beteiligte Einheiten, die einzeln agieren, aber auch miteinander agieren. Zum Beispiel der sogenannte volksdeutsche Selbstschutz. Das ist etwas, was Ludolf von Alvensleben in dem Bereich Danzig-Westpreußen führt. Dann dem sogenannten Wachsturmband Eimann und den Einsatzgruppen von Sicherheitspolizei und SD. Und allein diese, die Einsatzgruppen und der volksdeutsche Selbstschutz, ermorden im Bereich des Gebietes Danzig-Westpreußen 30.000 Menschen.
Also um das nochmal zu betonen, es stand also schon vor Beginn des Krieges fest, dass hier tausende unschuldige Zivilisten getötet werden. Und Alvensleben war einer von denjenigen, der das befehligt hat und davon wusste. Jetzt hast du gerade den volksdeutschen Selbstschutz erwähnt. Habe ich tatsächlich noch nie von gehört. Was ist das denn genau und welche Rolle spielt Alvensleben dabei?
Ja, der sogenannte Selbstschutz rekrutierte sich aus Männern der deutschen Minderheit in Polen mit dem Vorwand, das ist zumindest die offizielle Legitimation, Schutz von Deutschen und vor allen Dingen ihres Eigentums und Unterstützung von SS und Polizei. So. Letztendlich sind es Rollkommandos, ja. Also Kommandos, die systematisch töten unter dem Vorwand, die deutsche Minderheit in Polen zu schützen.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, welche Rolle Ludolf denn jetzt genau bei den Massakern hatte. Also wer tötet hier aktiv?
Es töten die Verbände, die diesem volksdeutschen Selbstschutz unterstehen. Und der Vorwurf, das heißt mit Blick auf die Opfer, ist Deutschfeindlichkeit oder Plünderer. Das sind die meisten neben anderen. Und es finden dann in regelmäßigen Abständen die Besprechung mit den regionalen Selbstschutzführern in Bromberg statt, die Listen vorhin vorgelegt, wer erschossen, ermordet werden soll, und von Alvensleben gibt dann den Befehl zur Tötung. Wenn wir hineinschauen, sagen in einen lokalen Fall, gibt es eine Aussage von Walter Hammer, das ist ein weiterer SS-Führer, der in den 60er Jahren wegen Erschießungen in Polen angeklagt wird. Er war Führer des Einsatzkommandos 2 der Einsatzgruppe 4.
Aus persönlichem Erleben habe ich die Erschießungen auf dem Marktplatz in Bromberg und einen Vorfall in Erinnerung, der sich im Beisein des damaligen Oberführers von Alvensleben abspielte. Sofort nach Betreten des Vorplatzes befahl von Alvensleben, dass sich die Polen nebeneinander aufstellen sollten. Da diese jedoch gemerkt hatten, was mit ihnen geschehen sollte, sträubten sie sich dagegen und versuchten immer wieder, mit von Alvensleben zu sprechen. Dies alles dauerte eine ganze Zeit, in der von Alvensleben die polnischen Zivilisten immer wieder anschrie und beschimpfte. Schließlich gelang es dann, mit Hilfe der SS-Männer, die Polen mit Gewalt und Schlägen in einer Reihe aufzustellen. Nachdem sich auch das Erschießungskommando aufgestellt hatte, befahl von Alvensleben dem Angehörigen des Gruppenstabes, Obersturmbannführer Barths, das Kommando zu geben. Ich erinnere mich, dass Barths über den offenbar unerwarteten Befehl bestürzt war, sich dann aber doch neben das Erschießungskommando stellte und den Schießbefehl gab.
Was wir hier sehen, ist die Kooperation, die ich erwähnt habe, die Kooperation der Gewalt. Das heißt, zwischen dem Selbstschutz einerseits und den Einsatzgruppen andererseits.
Jetzt sind wir ja im September 1939, also am Anfang des Zweiten Weltkrieges. Wenn ich mir diese Schilderung so anhöre, dann denke ich auch gleich an spätere Tötungen, 2-3 Jahre später, zum Beispiel in der besetzten Sowjetunion. Ist das sowas wie ein Übungsszenario?
Wir können in der Tat die Tötung 1939 ein Stück weit auch als ein Experimentierfeld betrachten. Ja, die Einsatzgruppen, die 1939 schon in den besetzten Gebieten in Polen tätig sind, dann die Einsatzgruppen A, B, C, D, die dann ab 1941 in den besetzten Gebieten der Sowjetunion tätig sind. Und man lernt sehr viel mit Blick vor allen Dingen auf Organisation und Durchführung des Massenmords. Und man macht eins anders 1941, man bezieht die Wehrmacht von Anfang an ein. Das heißt, die Irritation der Wehrmacht 1939, die gibt es 1941 kaum noch. Denn mit dem sogenannten Kommissarbefehl, das heißt der Erschießung auch von sowjetischen Kriegsgefangenen durch die Wehrmacht, ist die Wehrmacht von Anfang an in den systematischen Massenmord mit einbezogen. Und dann haben wir die Eskalation 1941, auch die Eskalation des Holocaust. Und es gibt 1940 nochmal ein Schreiben von Heinrich Himmel an Heydrich, bei dem das Thema der Erschießungen wieder aufgegriffen wird. Und ich zitiere: Ihre Mitteilung über die angeblichen Pachtgüter des SS-Oberführers von Alvensleben habe ich erhalten. Ich habe der Bewirtschaftung zugestimmt, um SS-Oberführer von Alvensleben, der als Führer des Selbstschutzes bei der Durchführung der notwendigen Exekutionen verantwortlich beteiligt war, die Möglichkeit zu geben, mit einem guten und mutigen Beispiel voranzugehen. Zitat Ende. Und zwei Dinge sind bemerkenswert. Das eine ist, dass Himmler wörtlich von Exekutionen schreibt. Das ist etwas, was in der Zeit eigentlich in den 40er Jahren schon abnimmt. Und das zweite ist, sagen, dass mit dem mutig vorangehen heißt, man hinterlässt ja eigentlich verbrannte Erde. Und die Argumentation Himmlers ist, dass man ihm extra ein Gut in Polen gibt, um den Volksschutz sagen und seine Männer zu motivieren, mitzuschießen und somit man natürlich quasi auch eine Zeit nach den Massakern gemeinsam aufbauen kann.
So, bevor es weitergeht, habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Was tun, Herr General? Der MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine. Einmal in der Woche setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen und spricht mit ihm über die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Die Entwicklungen werden für den Hörer eingeordnet. Kurz, präzise und auch für Laien verständlich. Außerdem werden noch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Am besten, ihr hört einfach mal selbst rein in Was tun, Herr General. Ihr findet den Podcast in der ARD Sounds App und den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Das alles, was wir jetzt über die Gewalt und die Exekution gehört haben, das nimmt ja mit dem Krieg gegen die Sowjetunion noch einmal deutlich in Ausmaß und Intensität zu. Am 22. Juni 1941 überfallen deutsche Truppen die Sowjetunion. Was macht da von Alvensleben?
Interessant sind vor allen Dingen die ersten Monate des Jahres 1941, weil ja diverse Schulungen im Hauptamt Ordnungspolizei, aber auch im Reichssicherheitshauptamt und dort besonders bei der Gestapo und dem SD durchläuft. Das heißt, er wird vorbereitet auf Führungsaufgaben und damit vor allen Dingen, wenn wir uns diese beiden Ämter ansehen, auf polizeiliche Aufgaben. Und dieser Schritt wird dann auch vollzogen. Er wird im Herbst 1941 zum SS- und Polizeiführer Taurien ernannt. Das ist weitgehend das Gebiet auch der Krim. Und zum SS- und Polizeistandortführer Simferopol und dann ab Januar 1942 auch mit dem Dienstgrad des Generalmajors der Polizei ausgestattet, um in zentraler Position diese polizeilichen Aufgaben wahrzunehmen. Und eine dieser ersten Funktion, die er begleitet, Anfang 1942, ist die Funktion als Inspekteur der Durchgangsstraße 4. Auch als SS-Straße bezeichnet, ist das Projekt einer über 2000 Kilometer langen Fernverkehrs- und Nachschubstraße durch die besetzten sowjetischen Gebiete, vor allen Dingen mit der Idee, am Ende von Berlin sagen, bis in den Kaukasus zu führen. Und er bereist auch diese Orte im Frühjahr 1942, März, April, Mai. Und es erinnert ein Stück weit fast an die Formulierung aus dem Protokoll der Wannsee-Konferenz vom Januar 1942. Da wird, ich paraphrasiere, geschrieben, ja, im Rahmen der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz zu führen und sie, ich zitiere, straßenbauend in diese Gebiete, Zitat Ende, zu führen. Weiter, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Das bedeutet, das, was von Alvinsleben macht, ist die Überwachung von Zwangsarbeit auf der einen Seite, aber auch die Überwachung von systematischen Massentötungen auf der anderen Seite. Und er fährt durch Lemberg in Galizien, Rovno, Schitomir, Vinnytsia und schreibt selbst 1942 im April von einem, in Anführungsstrichen, Sonderauftrag. Und übrigens genau in der Zeit hält er sich in Vinnytsia auf und genau in der Zeit, nämlich einen Tag später, werden in Vinnytsia rund 4.800 Juden ermordet. Und es gibt eine interessante Aussage von Franz Christoffel, der vorher stellvertretender Lagerkommandant im KZ Stutthof war und Leiter eines Bauabschnitts dieser Durchgangsstraße 4 war, der ihn erlebt und sagt, dass er erst ein Schreiben erhält auf Anordnung des höheren SS- und Polizeiführers Russland Süd, Hans Adolf Prützmann, das ist der Vorgesetzte von Alvinsleben, arbeitsunfähige Juden in Anführungsstrichen zu liquidieren. Das Wort taucht sozusagen in der Aussage von Christoffel auf. Und er schreibt auch, Alvinsleben sei denn selbst gekommen und habe bezüglich der Tötungsanordnung gesagt, machen Sie Vollzug. Und in der Tat haben wir eine Reisekostenabrechnung, können nachweisen, dass er am 1. Mai 1942 dort war. Und für diese Tätigkeiten im Jahr 42 wird er dann auch mit dem Kriegsverdienstkreuz erster Klasse mit Schwertern ausgezeichnet. Und diese Auszeichnung wird dann am 1. September 1942 verliehen. Anschließend fährt er auf die Krim und übernimmt die Position als SS- und Polizeiführer. Und er hat dort Kontakt mit verschiedenen Führungskräften vor Ort, aber auch mit den Einsatzgruppen. Und es gibt einen Erlebnisbericht, den er wieder in blumigen Worten an Rudolf Brandt, den persönlichen Referenten von Himmler, schreibt. Sagen, ein Erlebnisbericht von einer Fahrt über die Krim kurz nach der Eroberung von Sewastopol am 4. Juli 1942. Und ich habe einen Auszug dieses Schreibens mitgebracht.
Ein einmaliger Eindruck ist es dann, wenn man von dort aus durch die vollkommen zerstörte Stadt Sewastopol, durch das Gebirge und durch das Tor in Baidari fährt und nun ein Bild vor sich hat, wie es selbst an der Riviera nicht zu finden ist. Ich würde Folgendes vorschlagen. Nach Ankunft in Simferopol, Quartier in meiner Dienstwohnung, abends, wenn es der Reichsführer wünscht, den Generalfeldmarschall von Manstein im Namen des Reichsführers zu Gast bitten, den Oberquartiermeister, Oberst Haug, und den Führer des 42. Korps, General der Infanterie Mattenklot, sowie den Führer der Einsatzgruppe D. Abends Vortrag des Chefs der Einsatzgruppe D über seine Arbeit.
Die Quelle ist nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie sich SS, Wehrmacht, die Polizeiführer und die Herren der Einsatzgruppen vernetzen, oder? Und was ich auch noch einmal kurz betonen möchte, das heißt also, von Alvinsleben hat auf jeden Fall auch Verantwortung bei der Ermordung der jüdischen Bevölkerung, richtig?
Er ist vor allen Dingen an der Schnittstelle. Diese Schnittstelle zeigt sich in den Berührungspunkten mit den Akteuren, die diese Tötungen durchführen. Und es ist ja auch so, dass er ja in seinem Brief darum bittet, dass die Einsatzgruppe D von ihrer Arbeit erzählt. Und das ist natürlich jetzt eine berechtigte Frage, die du auch gestellt hast. Was ist denn eigentlich diese Arbeit? Ja, diese letztendlich ja Tötungsarbeit, Erschießungen und die Ermordung mit sogenannten Gaswagen. Es gibt in diesem Kontext eine unheimlich spannende Aussage von Georg Weiß, ein SS-Mann, der als Kraftfahrer für Nachschübe zuständig war und in diesem Zuge als Transportführer eine Lieferung von mehreren LKWs zum SS- und Polizeiführer Simferopol brachte, also Ludolf von Alvensleben. Und er sagt auch aus, dass von Alvensleben persönlich mit ihm gesprochen hat und ihn dann zu einem Einsatzkommando, das Einsatzkommando 11a, was Teil der Einsatzgruppe D war, beordert hat. Und er führt dann 1961 das aus, was er im Rahmen dieses Einsatzkommandos macht. Und ich würde gern diese Quelle, die vielleicht etwas länger ist, einmal zitieren, weil sie diesen systematischen Massenmord zeigt. Und wir müssen einmal diesen Aspekt auch mit aussprechen und zu Wort kommen lassen. Beim ersten Einsatz des Gaswagens musste ich Maurer fahren. Als wir dort ankamen, stand der Gaswagen schon geladen vor dem Haus. Mir fiel sofort auf, dass das Fahrzeug mit stärkerem Standgas lief. Warum dies so sein musste, war mir zu dieser Zeit noch nicht bewusst. Ich wusste wohl, dass ich einen Gaswagen vor mir hatte, glaubte aber, dass man die Insassen mit Chemikalien vergasen würde. Während ich meinem Fahrzeug sitzen blieb, stieg Maurer aus und unterhielt sich mit dem Begleitkommando. Dabei sah ich, dass sowohl Maurer wie auch die anderen ihre Ohren an die Fahrzeugwand hielten. Vermutlich wollten sie hören, was sich darin tut. Ich selbst wunderte mich immer noch, warum es denn nicht losging. Erst nach 10 Minuten wurde abgefahren. Dort angekommen, wurde durch das Begleitkommando die hintere Tür geöffnet. Zuvor war der Gaswagen so rückwärts an einen Graben herangefahren, dass die Tür direkt über dem Graben war. Ich selbst hatte aus Neugierde unmittelbar hinter der Tür Aufstellung genommen. Was ich nun sah, lässt sich nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, dass die Insassen auf die gemeinste Art und Weise krepiert waren. Ich sah nur ein Menschenknäuel, das hintereinander verkrallt war. Der Anblick war für mich so furchtbar, dass ich mich abwenden musste. Zitat Ende. Bei Maurer handelt es sich um den Vorgesetzten von Weiß und bei den genannten Gaswagen um sogenannte Sonderbauten. Ja, das sind LKWs mit luftdicht abgeschlossenen Aufbauten, bei denen die Opfer durch Motorabgase ermordet werden. Und in den besetzten Gebieten sind zahlreiche dieser sogenannten Gaswagen unterwegs. Und dieser Mord mit den Gaswagen, über den Weiß berichtet, der findet genau in der Zeit statt, in der von Alvensleben vor Ort ist und in der von Alvensleben diesen Brief an Brandt schreibt. Das heißt, Alvensleben nimmt diese Schnittstelle zwischen Organisation des Massenmords und der Durchführung des Massenmords ein. Und vielleicht noch ein interessanter Punkt zu Weiß selbst, der in den Folgemonaten an weiteren Erschießungen teilnimmt und dann einen Nervenzusammenbruch erleidet. Und das sind Aspekte, die man selten in den Akten findet, vor allem in den zeitgenössischen. Und es fällt auch nur auf, weil Georg Weiß heiraten will. Für seine Heiratsgenehmigung bei der SS wird er gebeten, sagen auch seinen Gesundheitszustand offenzulegen. Und er wird ganz offen gefragt, na, was war denn das für eine Krankheit, die er da gehabt hat? Er berichtet später auch darüber und sagt auch selbst aus, dass er seinen ursprünglichen Beruf, er war nämlich Metzgermeister, nicht mehr ausführen konnte, da er nach diesen Tötungen auch kein Blut sehen konnte. Ja, aus Sicht der SS ist das jemand, der den Aufgaben dann nicht mehr gewachsen ist und Weiß wird dann auch versetzt.
Ich habe noch eine ganz kurze Nachfrage zu Weiß. Er sagte, er hätte mitschießen müssen. War das denn tatsächlich so? Musste er mitschießen oder hätte er auch aussteigen können?
Das ist eine spannende Frage, denn er hatte die Wahl. Möglicherweise ist das etwas, was er verdrängt oder für sich zurückstellt oder in seiner Perspektive nicht wahrgenommen hat. Aber diese Männer hatten die Wahl und sie konnten auch die Erschießungen verweigern. Das wurde, wie ich schon genannt habe, dann als Schwäche ausgelegt und sie wurden in andere Dienstgebiete versetzt.
Bei von Alvensleben haben wir da eine ganz andere Figur. Er erleidet, soweit wir das wissen, keinen Nervenzusammenbruch. Im Gegenteil, also er entscheidet sich ja sehr aktiv dafür, diese Gewalt auszuüben. Wie geht es denn dann mit ihm weiter? Flieht er denn dann später vor der Roten Armee, wenn wir jetzt Richtung Kriegsende gehen?
Von Alvensleben bleibt nicht bis zum Schluss vor Ort. Ihm gelingt es bereits, sich vorher auf eine andere Position zu retten, eine in Anführungsstrichen deutlich gemütlichere Position, denn er wird zum höheren SS- und Polizeiführer und Führer des SS-Oberabschnitts Elbe in Dresden ernannt. Schon Ende 1943 zum SS-Gruppenführer wird er dann auch 1944 noch zum Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei befördert. Und seine in Anführungsstrichen alten Kameraden gratulieren ihm. Es gibt ein Schreiben vom 2. Februar 1944 von Richard Hildebrandt an von Alvensleben, in dem Hildebrandt Alvensleben gratuliert. Interessanterweise war Hildebrandt von 1939 bis 1943 höherer SS- und Polizeiführer von Danzig-Westpreußen, also genau in der Zeit, in der von Alvensleben den Selbstschutz in Danzig-Westpreußen geleitet hat und damit auch die Massaker in dem Gebiet. Und Hildebrandt war sein Vorgesetzter. Und jetzt gratuliert er ihm, sagen von in Anführungsstrichen alten Kameraden zum alten Kameraden, zu dem Posten in Dresden. Und ich zitiere den Funkspruch. Lieber Alvensleben, ich gratuliere dir, übrigens im Schreiben stand erst Ihnen, es wird dann handschriftlich dir ergänzt, das zeigt sagen, die persönliche Verbindung auch zwischen diesen Männern. Ich gratuliere dir gleichzeitig auch im Namen meiner Führer, Unterführer und Männer zur Ernennung zum höheren SS- und Polizeiführer Elbe. Wir alle freuen uns mit dir, dass der Reichsführer ihren schon seit langer Zeit gehegten Wunsch, höherer SS- und Polizeiführer in Dresden zu werden, verwirklicht hat. Zitat Ende. Das heißt, Alvensleben wollte natürlich zurück und arbeitet daran, sagen auch in sein altes Wirkungsgebiet zu kommen. Und hier schließt sich auch ein Kreis. 1934 Führer der SS-Standarte in Dresden, jetzt 10 Jahre später höherer SS- und Polizeiführer in Dresden. Eine unglaubliche Karriere. Und in Dresden besichtigt er dann Kriegsgefangenenlager mit sowjetischen Kriegsgefangenen und andere und er ist wieder eigennützig aktiv. Denn was er jetzt versucht, ist, dass er sein altes Gut Schochwitz zurückerhalten will, nämlich von dem Mann, der es bis dahin gepachtet hat und er geht unheimlich intrigant vor. Ja, der Mann wird als Achteljude diffamiert und in Zusammenhang mit dem Hitler-Attentat vom 20. Juli gebracht und letztendlich wird der Mann hingerichtet. Von Alvensleben erhält sein Gut zurück und arbeitet parallel an Krediten, die er braucht, um sozusagen dieses Gut wieder aufzubauen. Also man sieht Netzwerker, Opportunist und auch am Ende zeigen jemand, der von Eigennutz geprägt ist, bis zum Schluss.
Man könnte also sagen, im NS-System hatte er seine Karten gut gespielt, hat Karriere gemacht, aber dann 1945 kommt das Kriegsende und damit am Ende auch das Ende seiner Karriere. Was macht er dann?
Ja, letztendlich gelingt es ihm auch hier wieder, wahrscheinlich durch gute Netzwerke, die er hatte, sich abzusetzen. Er flieht nach Südamerika und kann dann in Argentinien unbehelligt leben.
Aber er ist so gut vernetzt. Er ist einer, der in so hohen Positionen war. Wusste denn da niemand in der Bundesrepublik, dass er jetzt dort ist?
Das ist ein guter Punkt. Man wusste sehr wohl, wo sich von Alvensleben aufhielt. Und es war auch ganz klar, dass er in Argentinien war. Und Argentinien lieferte ihn nicht aus. Ja, Staatsanwälte stellten Ermittlungen an und erhalten im Zuge dessen auch einen Bericht vom deutschen Konsulat in Argentinien. Und hier berichtet der Konsul von einem Treffen mit von Alvensleben. Und ich habe diese Quelle mitgebracht, die auch einen guten Eindruck über das Leben in Argentinien liefert.
Konsulat der Bundesrepublik Deutschland, Argentinien, Córdoba, den 23. April 1963. An den Herrn Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht München I. Betrifft Ermittlungsverfahren gegen Ludolf von Alvensleben wegen Mordes. Ich lernte Herrn von Alvensleben erst vor kurzem in einem von alten Nationalsozialisten geleiteten Jugendlager kennen. Ich habe Herrn von Alvensleben nicht auf seine Vergangenheit angesprochen. Von sich aus sagte er mir, er sei bei der SS gewesen und fügte hinzu, er gehöre nicht zu denen, die sagen, meine Papiere habe ich verbrannt, Adolf Hitler habe ich nicht gekannt. Ich fand seine Art, mit mir zu sprechen, sehr unangenehm. Beim Sprechen näherte er seinen Kopf meinem Gesicht auf die Entfernung einer Handspanne. Gelegentlich hatte er zu einem Herrn geäußert, er habe keine Angst, lediglich im Anfang des Krieges sei in Polen etwas gewesen, aber er habe seinen Rechtsanwalt in Deutschland schon beauftragt, seine Rechte wahrzunehmen. Dr. Kick, Konsul erster Klasse.
Hat er eigentlich seine Familie auch mit nach Argentinien genommen?
Die Familie ist vor Ort. Und interessant ist auch das Ende dieses Schreibens, bei dem Van Alvensleben ja eingesteht, da sei was in Polen gewesen, damit könnte man ihn belasten. Aber letztlich, wie wir gehört haben, ist es viel, viel mehr. Es beginnt nur in Polen. Es sind die Massaker des Selbstschutzes, aber letztlich sind es auch die Massentötungen an der Durchgangsstraße 4, die Tötungsarbeit der Einsatzgruppe D. Das heißt, Alvensleben ist die gesamte Zeit mit an Organisation und Durchführung von Massentötungen beteiligt. Er stirbt 1970 in Argentinien, ohne jemals eine Strafe für seine NS-Verbrechen verbüßt zu haben und besitzt über die gesamte Zeit noch in Argentinien auch Kontakt zu diesen alten NS-Seilschaften. Auch das kommt ja in dem Schreiben mit raus. Und er führt Interviews mit dem früheren SS-Mann Willem Sassen, der berühmt geworden ist, weil er Adolf Eichmann interviewt hat. Die Todesanzeige letztendlich ist ganz simpel: Ludolf Hermann von Alvensleben, Herr auf Schochwitz, Krimpe und Wils, Generalleutnant der Waffen-SS, hat uns am 1. April 1970 verlassen.
Ich muss sagen, diese ganzen Ausführungen, all das, was du gerade erzählt hast, das macht mich schon ziemlich wütend, vor allem, dass er am Ende keine Strafe bekommen hat. Wenn wir nochmal Revue passieren lassen, was von Alvensleben in seinem Leben getan hat, also seine Karriere im Nationalsozialismus. Er schmeichelte sich bei Himmler ein, machte Schulden, intrigierte. Gleichzeitig lässt er seit 1939 tausende Zivilisten in den deutsch besetzten Gebieten Polens und später in der Sowjetunion erschießen, ist beteiligt am Massenmord und stand nie vor Gericht. Und da stellt sich auch die Frage, wie konsequent verfolgte die deutsche Justiz eigentlich NS-Täter? In unserer nächsten Folge wird es um einen Juristen gehen, der aus Studienzeiten gute Netzwerke besaß und eine steile SS- und Polizeikarriere machte, hunderttausende Juden in den Tod schickte und nach dem Krieg vor Gericht auf nicht schuldig plädierte. Ob er damit durchkommt, das erzählst du uns, Stefan, in der nächsten Folge. Danke, dass du auch diesmal wieder dabei warst.
Ja, danke auch von meiner Seite und ich freue mich auf das nächste Gespräch.
Wenn ihr diese Folge komplett nachhören wollt, ihr findet sie und die ersten beiden Staffeln des Podcasts in der ARD Sounds App.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir danken dem Bundesarchiv in Berlin und in Ludwigsburg für die freundliche Unterstützung. Ebenso dem Institut für Nationales Gedenken in Warschau. Autorin Susanne Reich. Moderation Janine Funke. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Archivrecherchen Nadine Jenke. Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann. Coverdesign Marie Ronniger. Die Quellen wurden eingesprochen von Andreas Herler. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anna Isroth. Produktionsleitung Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Schollbach, Tobias Tirgen und Juliane Zahier.